Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Weißer Rauch, 18.08 Uhr, das ist natürlich die Nachricht des Tages. Der Papst ist gewählt. Danach hat es noch mehr als eine Stunde gedauert, bis klar war, wer denn zum Papst gewählt wurde. Der Kardinal Protodiakon Dominik Mamberti hat es verlautbart.
Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum. Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae, Cardinalem Prevost.
Kardinal Robert Prevost ist der neue Papst. Gleich werde ich über die Bedeutung dieser Wahl mit der Schriftstellerin Nora Bosson sprechen. Sie ist Mitglied im Zentralrat der deutschen Katholiken, außerdem auch Mitglied der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz. Doch zuvor stellt uns Sebastian Hesse Robert Francis Prevost vor, den Papst Leo XIV.
Von Hause aus ist er Mathematiker und Philosoph. Robert Francis Prevost, der jetzt als Leo XIV. In die Geschichtsbücher eingehen wird. Der künftige Papst wurde 1955 in Chicago geboren, ist also gebürtiger US-Amerikaner. Gewirkt hat er dann aber vor allem als Missionar in Lateinamerika und in Rom. Nach dem Studium trat Prevost 1977 dem Augustinerorden bei. 1982 folgte die Priesterweihe, anschließend war er in unterschiedlichen Ordensfunktionen in Peru und später im Vatikan tätig. Papst Franziskus hat ihn dann erneut nach Peru entsandt, wo Prevost 2015 nicht nur Bischof, sondern auch peruanischer Staatsbürger wurde. Ab 2023 war der neue Papst dann Erzbischof. Die Wahl des 69-Jährigen ist in den USA mit Freude, aber auch mit Überraschung aufgenommen worden. Er ist im vierten Wahlgang zum Nachfolger von Papst Franziskus, seinem Förderer, gewählt worden. Erwartet wird, dass er die Reformen seines Vorgängers fortsetzen wird. Leo XIV. Ist das erste US-stämmige Oberhaupt der katholischen Kirche.
Leo XIV. Sebastian Hesse hat ihn uns vorgestellt. Was bedeutet nun diese Wahl? Welche ersten inhaltlichen, vielleicht auch programmatischen Ideen und Absichten hat Leo XIV. In seiner Ansprache signalisiert? Darüber möchte ich nun mit der Schriftstellerin Nora Bosson sprechen. Seit 2021 ist sie zugewähltes Mitglied im Zentralrat der deutschen Katholiken. Außerdem ist sie Mitglied in der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz. Und sie ist jetzt am Telefon. Frau Bosson, guten Abend.
Guten Abend.
Der Friede sei mit euch allen. Das waren die ersten Worte des Papstes an die Menschen auf dem Petersplatz. Ist das nur eine liturgische Formulierung oder ist das schon als programmatische Aussage zu deuten? Der Friede sei mit euch allen.
Es ist beides, aber ich denke, es ist auf jeden Fall eine programmatische Aussage. Die ersten Worte eines Papstes sind immer sehr schwer. Sie bleiben in Erinnerung. Und die ersten beiden Worte waren Il Pace, der Frieden. Und das ist in einer Zeit, wie wir sie jetzt haben, sind es, glaube ich, die Worte, die sich viele gewünscht haben. Er tritt an mit diesen Worten als vielleicht der Friedenspapst, der ein bisschen mehr Frieden in diese Welt bringen kann, die Frieden gerade so sehr und so dringend braucht. Auch in dem Land, aus dem er kommt, ist das ein Wort, was man sich mehr wünschen würde. Und was er dann in seiner weiteren Ansprache betont hat, war Dialog, war Brücken bauen. Auch das sind Elemente, sind Worte, die gerade jetzt so wichtig sind, innerhalb der Kirche, aber auch außerhalb der Kirche. Wir sehen Gesellschaften, die auseinanderstreben, die gegeneinander stehen. Wir erinnern uns auch, glaube ich, zumindest die Katholiken unter uns, an J.D. Vance' Auslegung von Augustinus, wo J.D. Vance Augustinus Ordo Amoris so las, dass sich das nur auf den innersten Kern bezieht. Das heißt, ich liebe meine Familie und dann kommt vielleicht noch mein Nachbar und dann kommen die Nächsten. Und auch da hat Leo XIV. Sehr deutlich gesagt, die Liebe gilt allen und sie gilt bedingungslos. Und das sind sehr wichtige Worte, die aus meiner Sicht deutlich gegen die aktuelle US-amerikanische Migrationspolitik sprechen und auch viele andere Akzente, die diese Politik setzt. Und auch in anderen Ländern haben wir eine Politik, die eher ein Gegeneinander als ein Miteinander schürt und das auch mit christlichem Hintergrund. Blicken wir nach Russland, eine christlich fundierte Regierung, die aber nur nicht gerade das Miteinander, nicht gerade die Nächstenliebe und schon gar nicht die Fernstenliebe praktiziert.
Also die zentralen Begriffe jetzt in dieser ersten Ansprache: Friede, Liebe, Dialog, so wie Sie es auch beschrieben haben, Frau Bosson. Wir sollten auch über die Rolle der Frau sprechen. Da hat sich ja der neue Papst Leo XIV. Auch geäußert.
Ja, ganz genau. Er hat die Madonna, Maria, die Mutter Gottes hervorgehoben. Das ist natürlich die zentrale Heilige für Katholikinnen und Katholiken. Die Frauenrolle auch innerhalb der Kirche, die am zentralsten ist. Da muss ich anfügen, dass das natürlich eine Rolle ist, auch wie er es betont hat, die sehr stark auf die Mutterrolle zugeschnitten ist, auf das Liebende, auf das Gebende. Mhm. Liebend und gebend ist wunderbar, ist im christlichen Kontext das, was man sein sollte. Ich habe dann immer Schwierigkeiten, wenn das besonders die Frauen sein sollen, da ich diese Eigenschaft ungern für mich und meine Geschlechtsgenossinnen monopolisieren möchte. Das teile ich gerne mit Männern. Und da habe ich ein bisschen, dass man darf es vielleicht noch nicht überinterpretieren, aber da habe ich ein bisschen den Verdacht gehabt, das könnte wieder ein sehr konservatives Bild der Frau geben und betonen. Da hätte ich mir andere Worte gewünscht, weil ich glaube, zumindest in Deutschland, in Mitteleuropa, ist man es doch langsam leid, immer noch nicht die gleiche Würde zu haben wie Männer, nicht die gleichen Rechte zu haben wie Männer. Und das ist etwas ganz Zentrales. Und wir werden immer damit beschwichtigt, dass es andere wichtige Themen gibt, dass man doch die Kirche nicht auf dieses eine Thema beschränken sollte. Aber es ist ein ganz relevantes Thema, ob ich qua Geburt davon ausgeschlossen bin, die Würde zu haben, Priester zu werden. Da geht es gar nicht darum, ob ich Priester werden möchte oder nicht. Es geht darum, dass Menschen durch Geburt, und ob sie als Mann oder als Frau geboren werden, unterschiedliche Rechte haben in der Weltkirche. Und das ist, glaube ich, schon ein Thema, was im 21. Jahrhundert wirklich nicht mehr mitgetragen wird von vielen Frauen.
Es war ja eine vergleichsweise schnelle Entscheidung der Kardinäle. Konservative und progressive Traditionalisten und Reformer, die haben sich zügig geeinigt. Ist das zu deuten als Signal der Einheit? Man wollte keine Polarisierung?
Ich denke, dass Prévost, scheint mir zumindest so, durchaus jemand ist, der verbinden kann, auch innerhalb der Kirche. Er ist ein Franziskus-Schüler, um es mal so zu sagen, also tatsächlich jemand, der Papst Franziskus auch nahestand. Und auch in seiner Programmatik, er hat sich den Namen Leo XIV. Gegeben. Leo XIII. Steht für die Sozialenzyklika, also für jemand, der sich in den sozialen Dingen sehr eingemischt hat und da viel geschaffen hat. Da scheint er in die Fußstapfen von Franziskus zu treten und da sehr viele der wahlberechtigten Kardinäle natürlich auch von Franziskus ernannt wurden, gab es da wahrscheinlich auch schnell eine Gruppe, die sich für ihn aussprechen konnte. Die konservativen und sehr konservativen Kardinäle waren in der Minderheit. Und wahrscheinlich ist er auch jemand, der da zumindest die gemäßigt Konservativen nicht auf die Barrikaden gebracht hat, um es mal so zu sagen. Er ist jetzt auf den ersten Blick keiner, der extrem reformatorisch auftritt. Man könnte es vielleicht so sagen, er bringt das, was Franziskus in einer noch etwas ungeordneten Art vorangebracht hat, könnte er in geordnete Form bringen. Er ist sortierter, er ist eher ein Manager-Typ, der die Ansätze jetzt in eine geordnete Bahn bringt.
Lassen Sie uns doch nochmal, Frau Bosson, sprechen über das, was wir heute gesehen haben bei dieser Papstwahl. Es war ja eine große Inszenierung. Dazu gehört natürlich selbstverständlich die Bühne, das ist klar, der Petersplatz, der Petersdom, der Balkon, diese Loggia, der rote Vorhang, die Dramaturgie des Auftritts. Dazu gehört selbstverständlich auch die Kleidung. Der Papst ist nicht in einer einfachen weißen Soutane aufgetreten, wie sein Vorgänger Franziskus, sondern mit einem roten Umhang. Was hat er denn mit der Wahl seiner Kleidung vielleicht signalisieren wollen?
Da scheint er eher wieder an Papst Benedikt und Johannes Paul II. Anzuschließen, was aber jetzt nicht zwingend bedeutet, dass er Benedikt der 17. werden will, sonst hätte er sich ja so genannt. Das ist ja eine Kleidung, die die beiden Päpste nicht für sich beanspruchen, sondern hier scheint auch das wieder mehr in ein traditionelles hineinzufügen. Vielleicht der Franziskus im Gewand des Benedikt. So könnte man es lesen. Also ein Zusammenbringen von verändernden Elementen und traditionellen Elementen.
Sie haben den Auftritt natürlich auch am Bildschirm verfolgt, Frau Bosson. Wirkte diese Art der Inszenierung auf eine sonderbare Weise vielleicht doch ein bisschen aus der Zeit gefallen?
Das glaube ich, kann die katholische Kirche sehr gut. Es hätte mich gewundert, wenn der Auftritt des Papstes ganz in unserer heutigen Gegenwart gewesen wäre. Dann hätte was gefehlt. Natürlich fällt der Auftritt des Papstes, der in lateinischer Sprache angekündigt wird, aus der Zeit. Aber das kann auch die Stärke der Kirche sein. Es ist auch die Stärke der Kirche. Es ist eine Institution, die sich seit 2000 Jahren gehalten hat und immer noch eine starke Institution ist. Und man kann vielleicht auch sagen, dass in einer Zeit, in der wir sehr viel negative Entwicklung auch sehen, man hoffen kann, dass sich dieser Papst den Zeitströmungen widersetzt. Und zwar in diesem Fall vielleicht nicht, wie es häufig der Fall war in der Vergangenheit, reaktionär, sondern dass er sich dem Gegeneinander widersetzt, dem Streit widersetzt, dem Kriegerischen widersetzt, sondern wirklich der Friedenspapst wird, der er in seinen ersten zwei Worten in seinem Pontifikat war und ist.
Der Friede sei mit euch allen. Der US-amerikanische Kardinal Robert Prevost wurde zum Papst gewählt, Leo XIV. Ich habe darüber gesprochen mit Nora Bosson. Sie ist Schriftstellerin und Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Bosson. Guten Abend.
Sehr gern.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Ich möchte es nicht Fügung nennen, doch es ist schon ein besonderer Zufall. An dem Tag, an dem der Nachfolger von Papst Franziskus gewählt wurde, hat das Theater Ulm ein Musiktheaterstück uraufgeführt über Franz von Assisi, der Ordensgründer, der sich für die Armen eingesetzt hat, der einen respektvollen Umgang des Menschen mit der Natur vorgelebt und gefordert hat. Franz von Assisi. Er hat zahlreiche Künstler inspiriert, Musiker wie zum Beispiel Olivier Messiaen. Seine Franziskus-Oper ist ein Klassiker des modernen Musiktheaters. Auch Messiaens Lehrer Charles Tournemire hat eine Franziskus-Oper komponiert. Zwischen 1937 und 1939 ist sie entstanden, doch uraufgeführt wurde sie erst am Abend in Ulm. Unter den Premierengästen war auch Jörn Florian Fuchs, der jetzt live aus Ulm zugeschaltet ist. Herr Fuchs, guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Was ist das denn für ein Musiker gewesen, jener Charles Tournemire? Kaum einer kennt ihn. Aus welcher Haltung heraus hat er denn komponiert?
Man kennt ihn als Organist, also wenn man Organist ist, kennt man sein Werk schon, weil er vor allen Dingen für dieses Genre sehr viel geschrieben hat. Und da ist es auch so, wenn man da üben muss und lernen muss, das Instrument, stolpert man oder stößt man automatisch auf Tournemire. Aber was jetzt gerade das Musikdramatische betrifft, es gibt ein paar Opern von ihm. Ulm hat vor 3 Jahren schon seine Tristan-Oper hier posthum uraufgeführt. Da hat er aus einer sehr spirituellen Haltung herausgearbeitet, sehr genau sich diese Themen war sich sehr genau bewusst, was er wählt. Und es ist wirklich auch von der Biografie her ein bisschen schräg. Er hat mit seiner Frau zusammen, ist er in einen Orden gegangen, wo beide als Ordensleute leben konnten zum Beispiel. Da merkt man, das ist auch so ein bisschen biografisch eine Außenseiterfigur, wie eben der heilige Franz von Assisi.
Was ist das jetzt für ein Werk, diese Oper über Franz von Assisi?
Also wie Messiaen das ja auch franziskanische Szenen nennt, das Stück, hat nun Tournemire das 5 lyrische Episoden in 7 Bildern genannt. Und das ist das Nachverfolgen der wesentlichen Stationen von Franziskus, beginnend mit einem jungen Mann, der eben nicht so genau weiß, was er mit seinem Umfeld machen soll, wo viel gefeiert wird, wo es um Dekadenz und Hedonismus geht, dann diesen Weg, den wir alle kennen, in die Armut hinein, die Gemeinde, die er versammelt. Hier ist entscheidend noch, dass es um die später dann ja heilig gesprochene Clara geht, Claire im Französischen, die er trifft und hier bekehrt. Und am Ende gibt es die berühmten Stigmata, die Wunden Jesu, die er hier durchleidet, bis er dann stirbt und verklärt wird. Übrigens der Bezug, den wir gerade hergestellt hatten zu den heutigen Geschehnissen im Vatikan und zu Franziskus, sind insofern nochmal eine Drehung interessanter. Hier ist nämlich, ich zitiere das jetzt, Papst Franziskus erbittet für alle, die an der Uraufführung mitwirken, von Herzen Gottes Segen. Das ist ein Brief, den das Theater Ulm am 24. März 25 noch erhalten hat, aus dem Vatikan. Also man wusste von dieser Uraufführung und hat sie gleichsam hier gesegnet.
Wir wollen nicht nur über die Musik sprechen, sondern sie auch ein bisschen hören. Wir hören einen Ausschnitt, ein kurzes instrumentales Zwischenspiel, dirigiert von Ulms Generalmusikdirektor Felix Bender.
Thank you.
ein Klangteppich, ein Flirren, etwas ja vielleicht so ein bisschen impressionistisch. War diese Szene typisch für diese lyrische Episoden?
Ja, diese Zwischenspiele sind wirklich ganz wichtig. Da gibt es eine ganze Reihe von, die dienen natürlich dann auch zum Sehen, zum Bühnenumbau. Und da lebt sich Tournemire wirklich aus. Wir haben eben dieses Glitzern, dieses Flirren, dieses zum Teil Flächige dort wahnsinnig schön einfach ausgebreitet. Auf der anderen Seite ist es dann bei der Begleitung der Singstimmen, vor allen Dingen beim Franziskus, aber auch bei Clara, Claire, gibt es oft eine Begleitung nur durch Geige oder durch Flöten. Sehr, sehr filigran, sehr zurückhaltend, sehr genau, auch eben, dass dann nichts überlagert wird bei den Stimmen. Das ist alles unglaublich fein ausgehört, fein gemacht und man denkt so manchmal natürlich dann an Debussy, an bestimmte impressionistische Strömungen oder Düfte, aber es ist schon was sehr Eigenständiges, was Tournemire hier schafft. Es ist sehr lang, es geht 3,25 Stunden mit einer relativ knappen Pause hier, aber man hört sich an dieser wunderbaren Musik tatsächlich, finde ich, nicht satt.
Inszeniert hat Ulms Intendant Kai Metzger. Beschreiben Sie doch, Herr Fuchs, wie der Regisseur in diesen lyrischen Episoden vorgegangen ist.
Der fängt zunächst an mit einer bunten Szene von heute. In rosa, in pink tauchen die Figuren auf, feiern eine Party in der Gegenwart. Und das verstört ein bisschen, weil man denkt, oh, muss das jetzt alles auf die Gegenwart bezogen werden? Dann merkt man aber, was die Inszenierung will und auch kann. Denn diese Figur kommt als ein Fremdkörper in diese Gesellschaft, beziehungsweise wird zum Fremdkörper und zieht einzelne Figuren dann raus, die zur Gemeinde werden. Es gibt sehr, sehr tolle Wendungen da drin, zum Beispiel, als dann diese Gemeinde letztlich da ist, dann kommt irgendwann ein Plakat Friday for Futures, es kommt ein Regenbogenschirm, all das, diese Emblematik kommt mit hinein und das lehnt aber Franziskus völlig ab. Er zieht sich wieder zurück, er will wirklich diese Pilgerschaft mit seinen Jüngern und eben dieser Clara durchziehen. Er wird auch einmal in Versuchung geführt von ihr. Das heißt, diese ganzen Elemente spielen hier eine Rolle und es ist eine Inszenierung, die es sich dann nicht leicht macht, sondern die den spirituellen Kern ernst nimmt, aber immer wieder auch so gegenwärtige Momente drin hat. Ich fand das extrem gelungen, sehr gut, um nur den Titelsänger zu nennen von Samuel Levine, diese anspruchsvolle Partie. Das ist wirklich eine Entdeckung in Ulm, das hätte natürlich besser überhaupt nicht sein können und nachdem wir eben die zweite Tournemire-Uraufführung haben in Ulm nach 3 Jahren nun wieder hier, hofft man wirklich auf eine Tournemire-Renaissance, die ausgeht von Ulm.
Also ein starker Opernabend, so wie Sie es beschreiben, Herr Fuchs. Franziskus aus Assisi von Charles Tournemire, uraufgeführt am Theater Ulm, inszeniert von Kai Metzger, dirigiert von Felix Bender und rezensiert von Jörn Florian Fuchs. Herr Fuchs, Dankeschön.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das Ende des Zweiten Weltkriegs wurde 1945 mit der deutschen Kapitulation eingeleitet. Unterzeichnet wurde sie in einem Gymnasium im französischen Reims. Zu dieser Geschichte hat Regisseur Wim Wenders einen etwa 4-minütigen Film gedreht, den das Auswärtige Amt zum 80. Jahrestag des Kriegsendes in Europa veröffentlicht hat. Der Minifilm beginnt mit der Aussage, es gibt Orte, wo Geschichte geschrieben wurde und die trotzdem niemand kennt. Denn im Mittelpunkt steht der Kartenraum des Gymnasiums in Reims, der als Einsatzzentrale der Alliierten diente. Im Film verwebt der 79-jährige deutsche Regisseur, bekannt etwa durch Der Himmel über Berlin, die Atmosphäre dieses Zimmers und Originalaufnahmen der Kapitulation mit gegenwärtigen Gedanken. Das Hamburger Ballett bleibt in der Krise. Letztes Jahr hatte sich Intendant John Neumeier nach 51 Jahren verabschiedet und Demis Volpi hatte die Leitung übernommen. Jetzt haben sich rund 30 Tänzerinnen und Tänzer in einem offenen Brief an den Hamburger Kultursenator Carsten Broster gewendet. Tenor: Sie sorgen sich um die künstlerische Qualität des international bekannten Hamburger Balletts. Auch fehlende Wertschätzung und schlechte Kommunikation wird bemängelt. 5 erste Solisten haben bereits gekündigt. Der Schriftsteller Frank Witzel wird mit dem Josef-Breitbach-Preis geehrt. Ausgestattet mit 50.000 Euro für den Gewinner ist es einer der höchst dotierten Kulturpreise in Deutschland. Witzel wird für sein, Zitat, in der deutschen Gegenwartsliteratur einzigartiges Gesamtwerk ausgezeichnet, teilte die Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz mit. Der Autor ähnele stilistisch häufig eher einem DJ, der Theorien scratche und Geschichten sample, so in seinem Roman Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969. Für diesen wurde Witzel 2015 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Den Josef-Breitbach-Preis haben bisher unter anderem Hertha Müller, Ursula Krechel und Navid Kermani erhalten. Der langjährige Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Günther Nonnenmacher, ist tot. Er starb heute im Alter von 76 Jahren in Offenbach, wie die FAZ mitteilte. Nonnenmacher gehörte zwischen 1994 und 2014 dem Herausgebergremium der Zeitung an, dann ging er in den Ruhestand. Der gebürtige Karlsruher hatte seine journalistische Karriere 1982 in der Politikredaktion des Blattes begonnen. Nonnenmacher wurde vielfach für seine Arbeit geehrt. Er bekam unter anderem 2018 von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. 2007 ernannte ihn der damalige französische Präsident Nicolas Sarkozy zum Offizier der Ehrenlegion.
Nie wieder Krieg. Diese Forderung, dieser Wunsch, diese Erwartung hat sich nicht erfüllt in Europa. Russland hat die Ukraine angegriffen und verstößt eklatant Tag für Tag gegen das Völkerrecht. Es ist ein brutaler Krieg, den Putin gegen die Zivilbevölkerung führt in der Ukraine. Wir sehen die schrecklichen Bilder nahezu täglich im Fernsehen. Wie kann man in einer solchen Zeit in Europa an das Kriegsende vor 80 Jahren erinnern, an diesen 8. Mai? Wie umgehen mit Russland, da die Rote Armee ja maßgeblich an der Befreiung vom Faschismus militärisch beteiligt war? Das war selbstverständlich auch ein Thema bei der Gedenkfeier zum 8. Mai heute im Bundestag. Aus dem Hauptstadtstudio zugeschaltet ist jetzt der Kollege Steffen Wurzel. Herr Wurzel, Sie haben die Gedenkfeier im Bundestag verfolgt. Wie ist die denn heute abgelaufen?
Es gab zwei Reden, die diese Gedenkstunde im Bundestag geprägt haben. Eine knapp 15-minütige Rede der neuen Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und dann natürlich die zentrale Rede von Frank-Walter Steinmeier, dem Bundespräsidenten. Er sprach eine halbe Stunde lang. Und er hat es tatsächlich so gemacht, dass er nicht einfach nur eine Gedenkrede zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa gehalten hat, sondern er hat das sozusagen eingebettet ins Jetzt und Heute. Also er sprach etwa mehrfach über Russlands Überfall auf die Ukraine, über die Versuche der russischen Führung, den heutigen Gedenktag zu missbrauchen für die eigene Kriegspropaganda. Er sprach über die Wichtigkeit der Geschichtsaufarbeitung und nahm damit eben auch Bezug auf die AfD, die Diskussionen, die es da gibt. Und dann ist das für mich Entscheidende, ging der Bundespräsident ganz konkret und wortwörtlich ein auf das, was in den USA zurzeit passiert, also seit Beginn der zweiten Präsidentschaft von Donald Trump. Er sprach über die Verwerfungen, die die Trump'sche Politik ausgelöst hat und über die Folgen. Er nannte das einen doppelten Epochenbruch, also der Bezug USA und Russland.
Und deshalb rede ich von einem doppelten Epochenbruch. Der Angriffskrieg Russlands und der Wertebruch Amerikas. Das ist das, was das Ende dieses langen 20. Jahrhunderts markiert. Die Faszination des Autoritären und die populistischen Verlockungen gewinnen leider auch bei uns in Europa wieder Raum.
Also das war wirklich ein Ausrufezeichen des Bundespräsidenten. Man hört eben im Hintergrund auch ein bisschen Zwischenrufe, die es da tatsächlich gab.
Lassen Sie uns, Herr Wurzel, vielleicht über einen Vorgänger von Frank-Walter Steinmeier sprechen mal kurz. Richard von Weizsäcker, er hat vor 40 Jahren, der damalige Bundespräsident, eine legendäre Rede gehalten. Er sprach zum ersten Mal vom Tag der Befreiung. Hat denn Frank-Walter Steinmeier diesen Gedanken irgendwie aufgegriffen?
Ja, er hat das tatsächlich aufgegriffen, diese Richard von Weizsäcker Rede vor 40 Jahren. Und er setzte auch das eben in Bezug zu heute. Also einerseits dadurch, dass er das heutige Gedenken zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa damit in Verbindung setzte. Und dadurch, und ich finde, das ist ihm gut gelungen, dass er auf die vielen Grautöne hinwies, auf die Ambivalenzen, die es ja bei diesem Thema gibt. Also Steinmeier bettete seine Rede sozusagen ein in eine Klammer. Zu Beginn und zum Ende seiner Rede zitierte er Jürgen Habermas, der gesagt hat, wir sind alle Kinder des 8. Mai. Und was er damit meinte, Steinmeier, ist, dass wir, die in Deutschland leben, müssen uns mit all dem auseinandersetzen, was mit diesem Tag, mit diesem Gedenktag zu tun hat. Also das reicht von der Erkenntnis, dass Deutschland den Zweiten Weltkrieg begonnen hat mit dem Überfall auf Polen, geht über die Verantwortung für die Shoah bis hin ja zur Dankbarkeit über die Befreiung durch die Alliierten. Ne, da ist er dann wieder der Richard von Weizsäcker vor 40 Jahren. Es ging so weit, dass Steinmeier auch konkret die sowjetischen Soldaten nannte und sich bei denen auch bedankte, weil die eben Deutschland damals mit befreit haben. Und dann gehört natürlich auch zum 8. Mai das Bewusstsein für das, was danach passierte in Deutschland, also der Aufbau einer kommunistischen Diktatur im Osten, der Aufbau einer liberalen Demokratie im Westen. Was ich dann auch eben interessant fand, was zum Gesamtbild dazugehört, ist, dass in der Bundesrepublik viele Ex-Nazis ja an führender Position im Staat aktiv waren. Also, das war ein großer Ritt des Bundespräsidenten durch die Kriegs- und die Nachkriegsgeschichte. Ich finde, er hat das in seiner Rede gut und mit rotem Faden hinbekommen.
Wir Kinder des 8. Mai, so hat Steinmeier also Habermas zitiert. Wir sollten doch vielleicht noch einmal diesen Tag der Befreiung im Kontrast setzen zu dem Tag der Niederlage. Und Sie haben das ja damals gesagt, 1945, die alten Nazis, die dann auch Karriere gemacht haben in der jungen Bundesrepublik, die haben diesen Tag nochmal ganz anders bewertet. Also gibt es in der Zwischenzeit eine wirkliche Umdeutung, kann man das so sagen?
So weit würde ich nicht gehen. Umdeutung wäre, glaube ich, zu viel. Aber Frank-Walter Steinmeier hat heute eben darauf hingewiesen, gar nicht mal, dass nur irgendwie die Nazis damals das als Niederlage betrachtet haben, sondern die in Anführungszeichen normalen Menschen, also viele Menschen im besiegten Nachkriegsdeutschland, empfanden eben den 8. Mai 45 ja auch als Tag der Befreiung von Krieg und Diktatur, aber eben mindestens auch als Niederlage. Und zwar ganz zu Beginn seiner Rede ging tatsächlich Steinmeier darauf ein, indem er ein Zitat einer Zeitzeugin von damals, vom 8. Mai, vorlas.
Du weißt ja, wir haben immer damit gerechnet. Aber es ist doch schwer zu ertragen, wenn die Niederlage auf einmal da ist. Meine Damen und Herren, die Niederlage ist schwer zu ertragen. Das schrieb Helga Felmy, Jahrgang 1911, am 8. Mai 1945 an ihren Mann. Deutschland lag in Schutt und Asche.
Also das war der Bundespräsident. Auch wichtig fand ich bei diesem Thema das, worauf die neue Bundestagspräsidentin, worauf Julia Klöckner eingegangen ist in ihrer Rede. Sie legte einen Schwerpunkt auf das Schicksal der Frauen und Mädchen vor 80 Jahren. Sehr viele waren ja damals vergewaltigt worden von alliierten Soldaten, insbesondere von sowjetischen Soldaten. Und es war ja vor allem in der DDR geradezu tabu zu thematisieren, dass diese Dinge passiert sind. Julia Klöckner sagte dazu heute dies.
Das Leid von Frauen wurde in der deutschen Nachkriegsgesellschaft einfach verdrängt. Kaum Möglichkeiten gab es für die Betroffenen, über das Erlebte zu sprechen. Die Scham verlängerte ihr Leid. Wie viele sind daran zerbrochen?
Also, das ist ein ganz wichtiger Schwerpunkt heute beim Bundestagsgedenken durch Julia Klöckner, die aufforderte, diesem ja, Leid der betroffenen Frauen und Mädchen von damals im deutschen Gedenken mehr Raum zu geben, um dieses Leid dadurch anzuerkennen.
80 Jahre Kriegsende, das bedeutet 80 Mal die Gedenkfeier 8. Mai. Und das wurde ja über viele Jahrzehnte in Ost- und Westdeutschland ganz unterschiedlich begangen, dieser Tag. Haben wir denn jetzt mittlerweile seit 89 und den folgenden Jahren, haben wir da so eine gemeinsame Gedenkroutine jetzt dann doch entwickelt in Ost und West?
Nein, überhaupt nicht. Das sieht man ja auch daran, dass zum Beispiel in dieser ganzen Diskussion, ob russische offizielle Vertreter der russischen Führung teilnehmen dürfen, eingeladen werden sollen oder nicht. Der russische Botschafter, auch der belarussische Botschafter, waren ja heute ausdrücklich nicht eingeladen im Deutschen Bundestag. Aber es gibt diesen Versuch, eine gemeinsame Gedenkroutine zu entwickeln. Aber das ist natürlich kompliziert, denn es gibt ja diese unterschiedliche Nachkriegsgeschichte. Da ist zum einen die alte Bundesrepublik, wo das Gedenken geprägt war durch die drei demokratischen Besatzungsmächte USA, Großbritannien und Frankreich. Und in der DDR wiederum wurde der Tag der Befreiung ja vor allem genutzt von der kommunistischen Diktatur, um sich abzugrenzen vom vermeintlich immer noch tendenziell faschistischen Westen. Also das Gedenken an den 8. Mai wurde quasi instrumentalisiert, um die eigene Diktatur zu legitimieren. Auch darauf hat Steinmeier heute nochmal hingewiesen.
80 Jahre Kriegsende, die Gedenkfeier im Bundestag. Steffen Wurzel hat uns von dieser Rede oder von diesen Reden berichtet, von Julia Klöckner und von dem Präsidenten Frank-Walter Steinmeier. Herr Wurzel, Dankeschön. Guten Abend. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage.
Die israelische Regisseurin Yael Ronen hat im deutschsprachigen Theaterbetrieb den Ruf, sensible Themen furchtlos und tough anzupacken und sie oft auch als Komödien zu inszenieren. Viel hat sie in Berlin gearbeitet, unter anderem am Maxim-Gorki-Theater. Jetzt zeigt sie erstmals am Schauspiel Köln eine neue Arbeit, Collateral Damage. Im Mittelpunkt eine reiche Familie und ein heikles Erbe.
Es geht um dein Erbe, mein Sohn!
Ich wusste es!
Papa hat uns doch etwas hinterlassen, und zwar in einem geheimen Tresor in Genf schlummert ein nicht registriertes, ein nicht versteuertes, geraubtes Goya-Meisterwerk, das auch noch Massenmord finanziert hat. Und eines Tages, mein Sohn, gehört es dir ganz allein.
Michael Lages hat die Uraufführung gesehen und er wird uns nun sagen, was es mit diesem Gemälde auf sich hat. Er ist jetzt live aus Köln zugeschaltet. Herr Lages, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Das Theater Köln hat einen bildgewaltigen Thriller angekündigt. Der titelgebende Kollateralschaden deutet ja auch an, dass es wahrscheinlich nicht zimperlich zugeht in diesem Stück, dass ja so einiges da zu Bruch geht, und auch der kurze Szenenausschnitt eben, der hat das auch angedeutet. Welche Geschichte erzählt denn Yael Ronen?
Eine ziemlich konstruierte Geschichte. Also dieser Kollateralschaden, sozusagen ein Schaden, der nicht beabsichtigt ist, aber besonders schmerzhaft, ist diese Familie. Die leidet daran, dass der Vater, der gerade oben im fünften Stock des Hauses stirbt, dass der offenkundig in windige Geschäfte mit Waffen verwickelt war. Also er hatte sie angestiftet, hat dafür auch ein paar Jahre im Knast gesessen. Nun ist er sehr alt. Man hat ihn tatsächlich nur zum Sterben in seine eigene Wohnung nochmal zurückgelassen. Und jetzt kommen der ältere Sohn, der jüngere Sohn, der sozusagen eigentlich der Erbverwalter ist und der einzige, der in der Familie wirklich funktioniert für den Vater, und dann noch eine uneheliche Tochter und ein Sohn aus zweiter Ehe. Diese vier Figuren kommen zusammen und blättern sozusagen ihre jeweiligen Leidensgeschichten mit dem Vater auf und stoßen relativ bald an den Punkt, dass sie ihn eigentlich alle nicht leiden konnten und jetzt eigentlich nur noch darauf aus sind, rauszufinden, was bleibt, wenn er dann tatsächlich gestorben sein wird. Und deswegen kommt plötzlich dieses Erbe ins Spiel, was geheim in Genf in einem Tresor lauert. Und das ist nun tatsächlich ein Goya, einer, der angeblich gleich nach Kriegsende in der Ermitage in Leningrad geklaut worden ist. Der heißt Schiffbruch mit Zuschauer. Und der ist nun sozusagen signifikativ und sinnstiftend für die ganze Situation, in der diese Familie steht. Also sie schauen einem Untergang zu, der Familie, und sind eigentlich immer nur Zuschauer und müssen sich fragen, wie viel Zeuge kann man sein, wie viel kann man sozusagen neutral Zeuge sein, wie mitschuldig bleibt man.
Das Setting, das kommt einem irgendwie bekannt vor. Also der Vater, Geschwister in der elterlichen Villa, das klingt so ein bisschen nach Familiengefängnis. Ist das eine große Abrechnung, die Sie da erlebt haben?
Ja, der Vater taucht ja eigentlich nie auf. Wir sind tatsächlich immer nur mit den Kindern und mit den Nachfahren beschäftigt. Und einer ist eben, und das macht die Sache nun wirklich ein bisschen arg konstruiert, einer ist Kunstwissenschaftler und Goya-Spezialist von Anfang an. Also der hält zu Anfang so einen kleinen Vortrag, unter anderem über dieses Bild, mit dem sich übrigens auch der Philosoph Hans Blumenberg beschäftigt, ist im Programmheft nachzulesen. Ein sehr eindrucksvolles Bild. Und der teilt mit, dass es sozusagen verschwunden ist und keiner weiß wohin. Und der ist nun sozusagen, wird in die Konsequenz getrieben, mitzuentscheiden, was mit diesem Bild wird. Ob man es der Welt zeigt, im Prado, in dem Museum, wo es eigentlich hingehört, oder oder ob man es verkauft. Und gleichzeitig hat, und ist er nun also auch als Professor im Kunstbetrieb nun dummerweise auch noch in einen Vergewaltigungsskandal verwickelt. Er soll also seinen Assistenten, homosexuell wie er ist, missbraucht haben. Und jetzt geht es darum, was macht man mit dem Geld? Kann man mit dem Geld den Prozess finanzieren? Oder schenkt man das, verzichtet man auf das Geld und schenkt das Bild an den Prado? Und da wird es dann wirklich ein bisschen halbgar, um deutlich zu machen, wie diese Schuldfragen sich innerhalb des Stückes entwickeln. Dafür braucht es halt eben dieses Hoch, komplexe, diese hochkomplexe Geschichte des geklauten Bildes.
Also ziemlich konstruiert. Sie haben es aber ziemlich anschaulich beschrieben, Herr Lages. Beschreiben Sie doch auch bitte ähnlich anschaulich, was auf der Bühne da von Wolfgang Menardi in Köln im Depot 1 zu sehen war.
Ja, unbedingt gerne, weil das ist nämlich ein sehr tolles Bühnenbild. Das ist quasi eine Mischung aus einem 10-Meter-Sprungbrett aus der Badeanstalt und einer Kommandobrücke eines Schiffes, eines halben Schiffes, nur der vordere Teil. Und in diesen Etagen, Treppen rauf, Treppen runter, alles in Weiß, bewegt sich dieses Personal. Und wer gerade dran ist, wird sozusagen nach vorne gedreht. Und wer gerade nicht dran ist, bleibt irgendwo im Hintergrund und ein bisschen versteckt. Und so wechseln die Szenen. Diese Konstruktion dreht sich die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, ob das Schauspiel in Köln eine Drehbühne auf dieser Bühne hat, im Depot 1, oder ob die Maschine sich einfach bewegt. Und dahinter viele, viele, viele Videos, unter anderem mit diesen berühmten Goya-Bildern aus den Albträumen des Krieges, da wo der Gott Kronos sein Kind auffrisst, sozusagen teilweise animiert, sehr eindrucksvoll im Video. Und das geht auch alles sehr, 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 sehr schnell. Und das Wichtigste eigentlich ist, in welcher Weltumgebung das stattfindet, nämlich in einer Hafenlandschaft, in einer Großstadt, die gerade zusammenbricht. Also keine Flugzeuge gehen mehr, der Verkehr ist zusammengebrochen. Und das liegt natürlich am Klima. Und das erinnert natürlich an Los Angeles und die Brände vom Ende vorigen Jahres, Anfang diesen Jahres. Das ist dann alles so zusammengerührt. Und zum Schluss geht in den Videos hinten alles in Flammen auf, obwohl sich die Familie eigentlich darauf geeinigt hatte, eine finanzielle Lösung für die Geschichte mit dem Bild zu finden. Nun verbrennt aber alles. Und zwar deswegen, weil drumherum die Welt im Eimer ist. Und so hat Yael Ronen dann letztlich quasi die Familiengeschichte mit dem Kollateralschaden an den Kollateralschaden der Bühne gebunden, wo dann sozusagen in Flammen alles aufgeht.
Vielleicht noch 2, 3 Sätze zu den Schauspielerinnen und Schauspielern. Die haben ja da ganz offensichtlich eine ideale Bühne zum Spielen bekommen.
Das ist eine sehr, sehr stark auf Rampe orientierte junge Truppe, die da spielt. Die 4 Hauskräfte, Kelvin Kilon, Susinan Güllec, Juri Englert und Nicolas Bender, die kenne ich gar nicht. Die sind so jung, wer nur selten mal nach Köln kommt, ich bin da nicht so oft, der hat die noch nie gesehen. Die sind alle sehr tough und sehr zugriffig und sehr kraftvoll. Dann hat Yael Ronen auch Orit Namias dabei, die ist fast immer dabei und hat immer so eine ähnliche Rolle, ein bisschen viel Hysterie auf einmal, aber macht das auch ziemlich prima. Also das ist ein Schauspielerabend, es ist ein Krimi, deswegen kommt es beim Publikum auch extrem gut an. Und es ist eben obendrein eben noch überwölbt mit dieser Weltuntergangsfantasie. Das finde ich persönlich ein bisschen konstruiert. Ändert aber nichts dran, dass es ein sehr effektiver, sehr starker, sehr wirkungsvoller Abend ist.
Ja, Ronens Collateral Damage am Schauspiel Köln, die Uraufführung. Michael Lages hat sie für Fazit beobachtet, bewertet. Herr Lages, Dankeschön.
Gern geschehen.
Und nun der Blick in die Feuilletons, heute von Tobias Wenzel.
Schaut mal, nichts passiert, titelt die Süddeutsche Zeitung zum Konklave und zum Starren des Menschen auf den Schornstein, ob am Fernseher oder vor Ort auf dem Petersplatz in Rom. Er starrt auf einen Schornstein, der nicht erledigt, wofür Schornsteine gemacht sind. Er wartet, dass er endlich die Arbeit verrichtet, für die Schornsteine gemacht sind, schreibt Harald Hordig zu einem Zeitpunkt, als er noch nicht weiß, dass der US-Amerikaner Robert Prevost bald darauf zum Papst gewählt wird. Besser dieser US-Amerikaner als Donald Trump, hätte Hordig mit seinem Wissen um den neuen Papst und in Anspielung auf Donald Trumps KI-generiertes Bild als Papst vielleicht gescherzt. Aber ohne diese Information philosophiert Hordig: Das Starren auf den Schornstein, das ist das Starren auf einen Punkt, bei dem nichts geschieht, bis dann doch etwas geschieht und sich das Nichts in ein Alles verwandelt. Die Hitze in Kühle verwandeln, das möchte man angesichts des Klimawandels. Die Zukunft liegt im Schatten, titelt Niklas Mark in der Frankfurter Allgemeinen und berichtet vom deutschen Pavillon auf der Architekturbiennale in Venedig. Den haben Architekten, Wissenschaftler und Künstler gemeinsam kuratiert. Herausgekommen ist, so der Titel, ein Stresstest zum Thema Klimawandel. Wie der sich auf die Städte und die Körper auswirkt, ist selten so eindringlich und überwältigend dargestellt worden wie im diesjährigen deutschen Pavillon auf dieser 19. Architekturbiennale, urteilt Mark und vermittelt seine Eindrücke von der Rundum-Videoinstallation mit Hitzetoten. Bilder von Betonmischern, Bilder von Horrorameisen und tropischen Mücken, die sich mit der Hitze in unseren Städten ausbreiten. Die Hitzebilder tauchen den Pavillon in ein apokalyptisch orange-rotes Licht, bei dem nicht klar ist, ob man an Sonnen- oder an Weltuntergang denken soll. Das klingt deprimierend, aber gerade die aufgezeigten Möglichkeiten, die Städte stärker zu begrünen, lassen Bernhard Schulz vom Tagesspiegel schreiben: Man verlässt den Pavillon nicht von Verzweiflung erdrückt, sondern in vorsichtigem Optimismus. Mehr zum Thema findet sich in der Süddeutschen, wo ein Bezug zu Friedrich Merz hergestellt wird. Eben diesen Friedrich Merz als neuem Kanzler legt Heribert Prantl, ebenfalls in der Süddeutschen, ans Herz, einen Verbotsantrag gegen die AfD durchzusetzen. Wenn die AfD hunderttausende Menschen aus dem Land treiben will, wenn sie der Gesellschaft und der Politik die Achtung der Menschenwürde austreiben will, dann muss sie mit den Mitteln des Grundgesetzes aus den Parlamenten und aus der Politik vertrieben werden, schreibt der Kolumnist und ehemalige Richter Prantl. So haben es die Mütter und Väter des Grundgesetzes, so haben es die Überlebenden der NS-Gewaltherrschaft ins Grundgesetz geschrieben. Das Argument, dass man es respektieren müsse, wenn die AfD 20, 30 oder mehr Prozent der Stimmen bekomme, so sei die Demokratie eben, lässt Heribert Prantl nicht gelten. Nein, so ist Demokratie nicht, schreibt er in der SZ. Der Schutz der Menschenwürde steht nicht unter dem Vorbehalt von irgendwelchen Prozenten. Im Gegenteil, je stärker eine Politik oder eine Partei ist, die die Menschenwürde angreift, desto wichtiger ist es, die Waffen der wehrhaften Demokratie zu entrosten. Ansonsten ist sie wehrlos. Es ist höchste Zeit für die Verbotsanträge. Höchste Zeit für die Papstwahl war es noch nicht. Die Kardinäle haben sich dieses Mal rasch entschieden. Bei Gregor dem Zehnten soll es 33 Monate gedauert haben, schreibt Damiano Femfert in der FAZ. Harald Hordich hätte gerne noch länger den rauchlosen Schornstein im für ihn besten Livestream überhaupt angestarrt. Beim Livestream der zweiwöchigen Elchwanderung in Nordschweden auf RTL Plus ist es zwar sehr still, dafür gibt es aber wechselnde Kameraeinstellungen, schreibt er in der SZ. In Rom läuft nichts.
Der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckhard Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.